Ja, ich freue mich, dass wir heute Morgen oder diesen wunderschönen Herbsttag mit einem wunderschönen Thema hier miteinander erleben können. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, als sich Gott ganz bewusst auszusetzen. So wie wir das machen, wenn die Sonne scheint, setzen wir uns in die Sonne. Und wir müssen nichts machen, dass die Sonne intensiver scheint oder weniger. Wir müssen nur den Platz aufsuchen, wenn wir die Sonne wollen. Ja. Und wenn wir den Schatten wollen, setzt man sich ein bisschen in den Schatten. Ja. Und so ähnlich ist das auch mit dem Zugang zum Heiligen Geist. Ich denke, jeder von uns hat einen gewissen Zugang zum Geist Gottes, denn kein Mensch kommt zum Glauben ohne durch den Geist Gottes. Das ist also eine klare Aussage der Schrift. Niemand nennt Christus den Herrn, außer durch den Geist. Und dennoch ist die Frage, wie viel Geist brauchen wir denn, dass das, was ich gestern sagte, die Schechinah, diese Einwohnung Gottes, das ist also dieser Begriff, der in der Theologie vielfach verwandt wird, von den ersten Christen, also aus Damaskus, im syrischen Raum ist er entstanden bei den syrischen Wüstenvätern, die Schechinah, die Einwohnung Gottes, wo Gott gegenwärtig ist. Wie viel der Gegenwart Gottes ist denn von Gott gewünscht? Wie viel brauchen wir? Was hat Gott vor mit uns? Er hat mit uns vor, dass er alles in allem ist. Das ist ein großes Programm. Und ich möchte uns heute Morgen, bevor ich dann gleich über die Gotteskindschaft spreche, ihr habt das Handout schon von heute, glaube ich, erhalten am Anfang, nochmal Bezug nehmen auf das Handout von gestern Abend. Die meisten waren gestern Abend da. Ich hatte nicht mehr so die Zeit genommen, darauf hinzuweisen. Zum Schluss habe ich dort noch mal so eine Art Gliederung aufgenommen. Die kommt von einem Theologen, den ich sehr schätze, Dietmar Scheunemann. Er war viele Jahre Missionar in Indonesien, theologischer Lehrer. Und sie haben dort eine Erweckung erlebt, eine geistliche Erweckung mit vielen außerordentlichen Wundern und Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Dietmar Scheunemann gehört sicherlich nicht zu den klassischen Charismatikern, sondern er ist mehr so ein, würde ich sagen, konservativerer, guter Theologe. Ja. Und er hat dann diese Erfahrung verarbeitet und hat versucht, die Lehre von Christus und die Lehre vom Heiligen Geist irgendwie zusammenzukriegen. Und hat diese Gliederung in einem Buch, das gibt es vielleicht noch, ich nenne euch mal den Titel, das hat den Titel Und führte mich hinaus ins Weite. Also Punkt, Punkt, Punkt. Und führte mich hinaus ins Weite. So heißt das Buch. Und das ist sehr praktisch geschrieben mit ganz vielen Beispielen. Und er nennt dabei, also er sagt, der Heilige Geist hat einmal den evangelistischen Dienst des Heiligen Geistes, so nennt er das, nämlich, dass ein Mensch überhaupt zum Glauben kommt. Dass er Menschen zieht, dass er Menschen lockt, dass Menschen sich interessieren und dass Menschen überhaupt erkennen, was dort am Kreuz geschehen ist, hat mit mir zu tun. Das hat Christus für mich gemacht. Und natürlich für die ganze Welt. Er hat die Sünden der Welt auf sich genommen. Ja. Aber ich bin selber mit gemeint. Das ist nicht irgendwie eine Sache, die ich verstehen muss, aber es berührt mein Herz zutiefst. Das hat was mit mir zu tun. Und dass ich dann anfange, diesem Christus zu glauben und zu vertrauen. Und da gibt es den Begriff etwa in den Evangelientexten, wenn Menschen in die Nachfolge kommen, da wird es immer ausgedrückt, und sie glaubten an ihn. Pistis heißt das im Griechischen, was so viel heißt, sie vertrauten ihm. Sie haben darauf vertraut, dass das, was Jesus sagt und was er repräsentiert, für ihr Leben gültig ist. Dass er ihr Meister, ihr Rabbi ist, ihr Lehrer, ihr großes Vorbild. Nun, der Heilige Geist will uns aber weiterführen. Jesus sagt, er wird euch an alles erinnern und es werden unterschiedliche Sprachformen genutzt im Neuen Testament, um diesen Übergang zu beschreiben, wenn Christus in unser Leben kommt. Man kommt zum Glauben. Oder das hängt damit zusammen, dass wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jesus mahnt seine Jünger als Auferstandener, ihr könnt das nachlesen, Apostelgeschichte, da ist er mit ihnen zusammen, 40 Tage lang erschien er ihnen, heißt es dort. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 3 oder 5 ist es dort, wo Jesus den Jüngern erscheint. Und was hat er gemacht in dieser Zeit? Das war eine tolle Bibelschule, da wäre ich gern dabei gewesen. Ja? Mit dem Auferstandenen, der noch die Wundmale hatte wahrscheinlich. Ja? Und was hat er ihnen erzählt? Wie sie Gemeinde bauen sollen? Nein. Wie sie heiliger werden? Auch nicht. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Es heißt ganz pauschal bei Lukas, und er unterrichtete sie über das Reich Gottes. Was das Reich Gottes bedeutet, was es heißt, wenn Gottes Gegenwart hier auf der Welt landet. Das ist Reich Gottes. Ja. Das ist also mehr als eine persönliche Erlösung, sondern das beinhaltet die Sendung, dass wir mit hineingenommen werden in Gottes Leidenschaft, die er hat mit dieser Welt. Dass wir nicht warten, dass die Welt untergeht und der Herr wiederkommt, sondern dass wir eben darauf warten, dass Gott wirklich alle erreichen kann, die er erreichen will. Und dass sich Menschen öffnen. Das ist diese Bewegung des Heiligen Geistes. Und Jesus mahnt und sagt, aber jetzt marschiert nicht gleich los, sondern wartet, dass der Geist Gottes euch erfüllt, dass ihr die Gabe des Geistes empfangt. Und dann heißt es im Vers 8, Apostelgeschichte 1, Vers 8, und da kam die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist Evangelisation sinnlos, um es mal ganz schlicht auf den Punkt zu bringen. Es ist ein enormes Unternehmen. Du kannst Menschen nicht zu Christen machen. Kein Mensch kann das. Ja. Wir brauchen in all dem, was wir von Christus bezeugen, seine Kraftbezeugung. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Nun, die Jünger haben dann den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Wir nennen auch die Geburtsstunde der Gemeinde und so vieles andere wird damit verbunden mit diesem Pfingstereignis. Und kann man sagen, ja, die Jünger haben das damals erlebt. Wann habe ich denn den Heiligen Geist empfangen? Und er erinnert euch, wie Paulus dann anfängt zu predigen, weil sie merken, was ist hier geschehen? Und er erklärt, was da passiert ist und nimmt Bezug auf die große Verheißung, die beim Propheten Joel ist. Es kommt die Zeit, wo Gott seinen Geist ausgeht über alles Fleisch und das erleben wir hier. Es sind nicht nur Einzelne, die prophezeien, sondern es wird weit ausgebreitet. Und der ganze Kosmos ist betroffen. Ihr könnt das alles nachlesen in der Joel-Verheißung, die Petrus zitiert in der Apostelgeschichte. Die Gestirne werden betroffen sein und so weiter und so weiter. Diese neue Zeit hat angebrochen. Und dann fragen wir, was müssen wir denn tun, damit wir auch reinkommen in diese Nummer? Fragen sie dann. Und ich lese mal Apostelgeschichte 2. Da heißt es, ab Vers 37, als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir denn tun, Männer und ihr lieben Brüder? Da sagte Jesus zu ihnen, tut Buße, Metanoia, bekehrt euch. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnt und sprach, lasst euch retten aus dieser verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Soweit vielleicht. Sie bilden dann diese erste, den Leib Christi, wie das heißt, die Gemeinde Jesu. In diesem Vers werden unterschiedliche Elemente zusammengetragen, die dazu beitragen, dass ein Mensch bei Christus ankommt. Das ist die Buße, der Glaube, die Taufe, der Geistempfang und dass man der Gemeinde hinzugefügt wird. Das sind 5 Elemente. Die Buße, der Glaube an Jesus, die Taufe, der Heilige Geist, der Empfang des Heiligen Geistes und dass man der Gemeinde hinzugefügt wird. Nun gibt es in der Kirchengeschichte eine große Diskussion, wie diese 5 Elemente sich zueinander verhalten. Empfängt man zum Beispiel gleich die Gabe des Heiligen Geistes, wenn man Buße tut? Zum Beispiel die Johannesjünger, die haben alle Buße getan. Die waren sogar auch auf der Johannestaufe empfangen. Und trotzdem haben sie nicht die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also man kann Buße tun, auch ohne dass man diese Gabe des Heiligen, die Einwohnung des Heiligen Geistes erlebt. Glauben, dann Taufe. Dann fragt man sich, was rettet? In der Theologie sprechen wir in diesem Zusammenhang von der Heilsordnung. Ein ganz fürchterlich deutsches Wort. Ich glaube, es kommt in der Bibel nicht vor. Aber wir wollen das ja alles gerne ordnen. Wie macht man das richtig? Wie kommt man richtig zum Glauben? Ja. Und da können wir sagen, okay, ohne Glauben wird niemand gerettet. Das ist eine klare, durchgängige Aussage in der Schrift, die muss ich jetzt nicht einzeln belegen. Martin Luther hat das, finde ich, genügend gemacht. Ja. Es braucht eine Initialzündung. Leute, die immer wieder an ihrer Seele polieren, also Buße tun und denen du das auch leid tut, das ist ein erster Schritt. Aber entscheidend ist, dass wir uns an Christus klammern. Festhalten. Was wir gestern gemacht haben zum Schluss, ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis ist mehr, als dass ich etwas verstehe. Ich spreche eine Wahrheit aus und diese Wahrheit gilt für mein Leben. Und indem ich sie ausspreche und proklamiere, bekommt sie für mein Leben eine Gültigkeit und eine Bedeutung. Bekenntnis ist etwas Wunderbares, was Gott uns gibt. Also, das gehört dazu. Und gibt es Menschen, die diesen Glauben sagen, muss ich mich noch taufen lassen? Komme ich nicht auch so in den Himmel? Ein bisschen trocken vielleicht. Das Wasser, ich bin außerdem wasserscheu und was weiß ich, was es alles gibt. Das kannst du mit Gott diskutieren. Ich entscheide nicht darüber, wer in den Himmel kommt. Ich kann nur sehen, in der Schrift steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Und dann heißt es im Nachsatz, wer nicht glaubt, wird nicht gerettet werden. Also da fehlt die Taufe dann. Das kannst du so und so interpretieren. Und da haben sich große Gruppen gebildet. Zum Beispiel die klassischen Baptisten im Ursprung haben gesagt, man muss diese Taufe im Anschluss an die, als Antwort auf die Glauben empfangen und nicht vorher. Ja. So wie das in vielen Großkirchen ja praktiziert wird. Ich halte das auch für richtig, sonst wäre ich ja kein Baptist. Also ich glaube, dass das schon auch den ursprünglichen Gedanken entspricht. Ja. Dass ein Mensch bewusst diese Taufe empfängt und nicht als Baby empfängt. Dennoch ist es keine heilsentscheidende Frage aus meiner Sicht. Es gibt unheimlich gesegnete Menschen, die in anderen Kirchen sind, die Taufe als Baby empfangen haben. Und wir haben das in der Gemeinde, wie viele Baptistengemeinden in unserem Bund inzwischen auch. Ich glaube, etwa ein Drittel der Baptistengemeinden in unserem Bund handhaben das so. Ich weiß nicht genau, wie ihr das hier handhabt, aber ich will auch hier keine Unruhe bei euch stiften. Aber ich sage mal, wir haben uns lange entschieden. Mein Vorgänger Walter Rollko, in Braunschweig, der hatte das schon immer auf dem Schirm und sagte, wir haben so viele wunderbare Mitarbeiter in der Gemeinde, aber die sind nicht getauft in unserem Sinne. Die spenden mehr als wir, die arbeiten mehr mit als wir und was weiß ich. Und die sind aber keine Mitglieder, weil sie sich nicht in unserem Sinne taufen lassen. Wir haben dann eine große Mitgliederversammlung gehabt und manche sagten, nee, das können wir nicht sehen, wir müssen in unserer Tradition bleiben, das ist das, was Gott uns anvertraut hat. 10 Jahre später hat die Gemeindeleitung das nochmal auf den Schirm gebracht und es war eine einmütige Entscheidung, dass wir das ändern. Und es war nicht so, dass die Taufen zurückgingen, ganz im Gegenteil. Es tauften sich immer mehr Leute, weil sie sagten, ich habe jetzt gar keinen Grund mehr, mich nicht taufen zu lassen. Machen wir unsere Entscheidung in dieser Heilsordnungsfrage zu einer Grundentscheidung, wer zur Gemeinde Jesu gehört? Das ist eine Kernfrage. Wir haben das in unserem Bund lange diskutiert. Ich war damals noch in der Bundesleitung, immer wieder. Und wir haben da keine klassischen Empfehlungen gegeben als Bundesleitung. Das muss jede Gemeinde für sich auch klären. Ich kann nur sagen, wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben, weiß ich nicht, Hunderte getauft in den letzten Jahren. Und das Interessante, der Erste, der sich nach dieser Entscheidung zur Taufe meldete, war ein wunderbarer Mitarbeiter der Jugend. Winfried, sein Papa war Pastor, lutherischer Pastor. Und der war voll des Heiligen Geistes, der war wirklich mit Christus unterwegs. Er sagt aber, ich lasse mich nicht, ich habe das geprüft und Gott ist doch mit mir. Ja. Und dann sagt er, ja, ich glaube, jetzt habe ich ein Ja dazu, ich lasse mich jetzt taufen. Das war interessant. Er hat sich nicht taufen lassen, weil er das musste, sondern weil er sagt, ja, mir fehlt etwas, mir fehlt diese Erfahrung, die ihr alle habt, dass man nämlich bewusst in das Taufwasser steigt und am eigenen Körper spürt, was es heißt, mit Christus gestorben und auferstanden zu sein. Das ist eine wunderbare Symbolik, die Gott uns Menschen mitgibt. Welch ein Schatz das ist. Das ist so, als wer möchte von euch einen Brillanten, ich schenke dir einen Brillantenring. Ja? Und du sagst, nee, ich habe schon so einen, den habe ich aus dem Kaugummi-Automaten damals gekriegt. Entschuldige bitte diesen Ausdruck, der reicht mir. Ja. Oder ich habe einen Ehering, der reicht mir, ist auch gut. Gott macht uns mit der Taufe ein wunderbares Geschenk. Und das Gleiche gilt, wenn es jetzt um Geistestaufe geht, dieser Ausdruck Geistestaufe, sagen, ja, das steht ja nicht in der Bibel, doch, es steht aber als anderer Form. Wenn Johannes zum Beispiel sagt, dieser wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, baptizän. Ja, das steht durchaus in der Schrift, das ist eine gängige biblische Sprachregelung. Ja. Aber viele sagen, ja, das kommt immer nach der Taufe, die klassischen Pfingstbewegungen. Die sagen also, du kommst zum Glauben, dann wirst du getauft und dann, Second Blessing heißt das im Englischen, dann kommt die zweite Segnung, dann empfängst du die Gabe des Heiligen Geistes, verbunden mit dem Phänomen des Sprachengebets, der Sprachengabe. Und sie haben sich darauf festgelegt, viele Jahre inzwischen sind die Pfingstler heute gar nicht mehr so eindeutig. Und sagen, nein, das ist nicht bei allen so. Und dann mussten die, das war gequält, dieses Dogma hat sie sozusagen eingeengt, das was eigentlich eine gute und wichtige Erfahrung ist, dass man nämlich den Heiligen Geist empfängt, wurde so festgelegt, fest betoniert, dass Menschen daran gescheitert sind. Wenn man dann kein Sprachengebet hatte, dann war man offenbar nicht richtig geistgetauft oder was. Und heute sagen viele der Pfingster, ich bin mit vielen Pfingstern weltweit unterwegs, die sagen, nein, wir haben uns schon lange davon entfernt, von dieser klassischen Lehre. Das heißt, wenn wir die Heilsordnung, diese Reihenfolge so festlegen, wie wir das für richtig halten, ist es okay. Aber wenn wir damit anderen den Glauben absprechen, dann ist es nicht okay. Oder wenn wir anderen möglicherweise den Zugang zur Gemeinde Jesu verweigern, weil wir meinen, sie gehören nicht zum Leib Christi und dann noch Abendmahlsgemeinschaft mit ihnen haben, dann müssen wir das dem lieben Gott erklären, was wir da machen. das ist nicht schlüssig. Denn wenn ich Abendmahl mit jemandem feiere, sage ich, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Das heißt das im Klartext. Wir gehören auf Ewigkeit zusammen. Wenn ich aber dann sage, ja, aber du darfst nicht Mitglied in meiner Gemeinde sein, weil du nicht in der Tauflehre eins bist, dann müssen wir das dem Herrn erklären. Ich nenne das mal so ein bisschen spezifisch, weil das immer so eine Frage ist, wie das geht. Und die ganze Kirchengeschichte ist voller Schismen, heißt das, voller Trennungen. An unterschiedlichen dogmatischen Bibelerkenntnissen haben sich neue Gemeindegruppen gebildet. Wisst ihr, wie viele christliche Denominationen es weltweit gibt? Jemand eine Schätzung? Ja, ist gut geschätzt. 41.000 etwa. Ja. 41.000. Und alle meinen, sie machen es genau richtig. Ich würde sagen, jede Denomination hat ihre eigenen Irrlehren. Gott kommt mit uns zurecht. Ich habe manchmal gesagt, Herr, wie hältst du es mit deiner Gemeinde bloß aus? 2000 Jahre. Wie hältst du das mit uns aus? Wo wir uns ständig gegenseitig den Glauben absprechen. Wo wir nicht in die missionarische Kraft kommen. Wo in Städten Gemeinden sich ständig in den Haaren liegen, wenn sie noch Haare haben, sage ich mal. Also wo sie sich ständig sagen, also mit denen können wir nicht zusammenarbeiten, die lehren das und das und die lehren das und das und die waschen sich noch die Füße gegenseitig und so weiter und was es alles gibt. Meine Güte. Und wir kommen nicht in die Kraft des Heiligen Geistes rein. Wir kommen nicht in seine Mission rein. Wir versumpfen in unseren Dogmen. Das ist wirklich etwas, was zum Himmel schreit. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin aufgewachsen in einer Baptistengemeinde, die wirklich durchaus baptistisch war, sage ich mal so. Ja. Und für mich zum Beispiel Katholiken, ich weiß nicht, ob wir hier katholische Freunde haben, aber das war für mich wirklich ein No-Go. Sagen, nee, katholisch geht gar nicht. Ja. Orthodox kam bei uns nicht vor. Heute wissen wir, etwa ein Drittel, also die drittgrößte Kirche weltweit sind die Orthodoxen. Wir haben gar keinen blassen Schimmer davon, was orthodoxe Christen glauben und was sie sind. Ja. Wie auch immer, dann kam die charismatische Bewegung, was ich gestern erzählte. Und wir merken, boah, in der katholischen Kirche hat Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen. Ist dumm gelaufen für uns. Also, ich sage es jetzt mal so, ja. Der gehört doch uns. Das muss bei uns passieren, ja. Und ich war dann damals, als die Gemeinde und Charisma in unserem Bund entstand, mit Siegfried Grossmann und anderen, war ich abgeordnet für ein europäisches Treffen. Das war ökumenisch aufgestellt. Überall, wo in den Kirchen die Leiter waren von charismatischen Aufbrüchen, kamen zusammen. Und ich war das erste Mal dabei, ich glaube, es war in Budapest damals. Und wir kamen zusammen, es war eine Gruppe von 40 Leuten etwa. Und wir fingen an mit Lobpreis und priesen den Herrn und sangen in Sprachen. Und es gab prophetisches Reden. Und es war wirklich eine erfrischende und dichte geistliche Atmosphäre. Und zwischendrin guckte ich und neben mir stand John. John war ein katholischer Priester auf Nordirland mit Kluft, ja. Und der sang, es war aber ein schmächtiger, kleiner, zarter Mann. Ja. An der anderen Seite stand ein russisch-orthodoxer Priester. Ein Bär. Ja. Ja. Wie der den Herrn Priester, kriegte ich schon Angst. Und dann auch im Kluft mit dicken Ledergürtel, Longbart. So. Und ich dachte, nein, die sind voll des Heiligen Geistes. Herr, das geht doch nicht. Du machst da einen Fehler. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst nach dieser Anbetungszeit, bin zu dem John, der sah so zart, so. Habe ich gesagt, John, du bist voll des Heiligen Geistes, wunderbar, aber du bist doch Katholik. Und da guckte er mich sehr gnädig an und sagte, du bist Baptist? Ich sage, ja. Oh Mann, wie hältst du das aus in einer Kirche? Ich sage, ist doch herrlich bei uns, Freiheit, bei uns alles gut. Wie hältst du es denn mit deinen ganzen Irrlehren aus? Sagt er, ach, schwierig. Aber sag mal, stimmt das? Ihr feiert nur einmal im Monat die Eucharistie, das Mahl des Herrn? Ich sage, ja, ja. Da würde ich sterben, sagt er. Ich glaube, ich würde sterben. Ich feiere es jeden Tag. Sonst würde ich niemals durchhalten. Da habe ich gedacht, oh, können wir vielleicht mal drüber nachdenken, ja? Übers Abendmahl. Und dann erzählte mir eine Geschichte, ich mache das mal ausführlich, weil das wirklich ein wichtiger Punkt ist. Er sagte, ich leide unter meiner Kirche mehr, als du dir vorstellen kannst. Oft weine ich fast den ganzen Tag vor dem Herrn. Ich liege auf den Knien, ich bete in Sprachen, ich bitte ihn, dass er Erneuerung, Reform schenkt, dass wir uns abwenden von falschen Lehren. Aber ich weiß, Gott hat mich in diese Kirche geführt. Und ich bitte ihn oft, dass er mich rausnimmt. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir, John, steh auf und geh in das Altenheim. Die hatten genau neben deiner Kirche ein zugehöriges Seniorenheim. Ich möchte dort mit dir sprechen. Das war so klar, dieser Impuls, dass er aufstand und ging dahin und setzte sich in diesen Vorraum, in diese Halle rein. Und da saß er nun, ihr möchtet euch das vorstellen, so ein kleiner, schmächtiger katholischer Priester sitzt da rum und guckt. Und es war alles leer, war nichts. Ach, vielleicht dachte er, war es doch nicht der Herr. Wollte schon gehen und der Herr sagt, nee, bleibst sitzen, warte. Und dann kommt eine ältere Dame, die dort lebte, in diesem Seniorenheim, öffnet die Tür. Und sie war wahrscheinlich schon sehr dement und sie hatte auch unter sich gemacht. Sie war nicht mehr unter Kontrolle. Und sie ging immer vor ihm her und guckte den kleinen Priester an, sagte nichts und sie roch entsetzlich. Sie stank. Und es ekelte ihm und er musste fast sich erbrechen. Er konnte nicht mehr hingucken. Und dann kam eine Pflegerin und lief auf diese Frau zu. Da sind Sie ja, meine Liebste, und gab ihr einen Kuss. Sag, wir haben Sie so vermisst, Sie haben sich verlaufen. Ich bringe Sie zurück. Und sagte, da sprach der Heilige Geist, hast du das gesehen? Was du für eine alte, hässliche, stinkende Frau hältst, ist meine geliebte Braut. Vergiss das nicht. Ich habe vergessen das nie, was er mir erzählt hat. Ihr wisst nicht, wie viele Menschen leiden an ihren Kirchen. Vielleicht leidet ihr auch an eurer Kirche, ich weiß es nicht. Ja. Der Stolz auf die Gemeinde ist nicht das, was den Leib Christi zusammenhält, sondern das Leiden miteinander. Nun, dieser Punkt ist wichtig, auch gerade wenn wir über den Heiligen Geist reden. Der Geist Gottes ist nicht nur auf Freikirchen beschränkt oder auf Pfingstler. Charismen sind nicht nur für Pfingstler da oder für sogenannte durchgeknallte Charismatiker, die das brauchen, weil sie ein bisschen Emotionalität brauchen. Nein, das ist eine Gabe, die der ganzen Christenheit gegeben ist. Und wir tun gut daran, uns zu öffnen. Und uns nicht dogmatisch so festzulegen, dass wir gar nicht mehr öffnen uns können für den Geist Gottes. Mein Schwiegersohn ist Hesse, einer meiner Schwiegersöhne. Und Hessen reden anders. Ich weiß nicht, ob hier ein Hesse ist. Haben wir hier Hessen? Ja, okay. Ihr könnt es richtig machen, ich kann das nicht so. Aber der redet noch schlimmer hessisch, als ich es kann, gell? Und der würde das, was ich jetzt euch sagen möchte am Vormittag, sagen, wenn du dich öffnen möchtest dem Geist Gottes, mach dich schlogger, mach dich locker. Die Festlegung, das, was du für richtig hältst, ist gut, leb es, aber mach dich locker. Was denkst du denn, wie geht das, wenn der Heilige Geist über dich kommt? Dann musst du wie soll das, wirst du dann ganz ruhig oder wirst du ganz lebendig oder fängst du an zu schreien oder was stellst du dir vor, was dann passiert? Wirst du in Frieden kommen, in eine Freude kommen, in eine Weite oder schickt er dich gleich in die Wüste? Oder ich habe immer früher gebetet, Herr, schick mich bitte, überall kannst du mich hinschicken, aber nicht zu den Eskimos. Ich werde nicht bei den Eskimos missionieren. Das war immer mein, weil ich dachte, da friere ich ja nur. Und ich wollte nicht frieren, ja, wollte ich lieber schwitzen für den Herrn. Also, wir haben so unsere Vorgaben. Nun, sich locker machen, wir werden das heute ein paar Mal noch hören. Gibt es auch Übungen dazu. Wie empfängt man den Geist? Wir Baptisten lehren es eigentlich so, dass das möglichst zusammenfällt, zeitlich. Buße, Glaube, Taufe, Geistempfang, Mitgliedschaft. Das Idealmodell, wie wir es etwa in Apostelgeschichte 2 finden. Die hören das, die kommen zur Buße, sie glauben an Jesus, gleich 3000 getauft, die hatten abends Muskelkater wahrscheinlich, die Apostel, ja, 3000 Leute muss man erstmal taufen, ja, und dann werden sie hinzugefügt, also sie gliedern sich der Gemeinde zu. Ja, hatten damals wahrscheinlich nicht die Listen, aber sie wurden aufgenommen. So, das gehört also zusammen, ist ein Idealzustand. Nun haben wir aber diesen Idealzustand nicht überall. Die Kirchengeschichte zeigt das und selbst die Apostelgeschichte zeigt uns das schon. Apostelgeschichte 8, das ist in Samaria. Also das war sozusagen das, ich will hier niemanden, ich bin in Bayern. Also wir Norddeutschen sagen immer, das war das Bayern in Israel. Also Samaria war also, hatte so seine eigenen Gedanken, sage ich mal so. Ne? Und da bekehrten sich Leute und sie wurden getauft. Sie kamen zum Glauben an Jesus und sie wurden auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Heißt Apostelgeschichte 8. Sie bekehrten sich durch den Dienst von Philippus. Und dann kommen die Apostel aus Jerusalem und wollen mal gucken, ob der Philippus das auch ordentlich gemacht hat. Und dann heißt es, ihr könnt das nachlesen, Apostelgeschichte 8, Vers 44 folgende. Sagt er, habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und er sagt, nee, wir haben noch nie von gehört. Wir sind nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Also sie waren gläubig. Sie haben die Taufe empfangen im Namen Jesu. Aber sie haben den Heiligen Geist nicht empfangen. Geht sowas auch? Könnt ihr nachlesen. Und dann ordnen sie an, nee, dann legen wir ihnen die Hände auf, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Es ist also möglich, dass jemand getauft ist, zum Glauben gekommen ist und den Heiligen Geist nicht empfangen hat. Das ist ein großes Problem, was hier steht in der Apostelgeschichte 8 für evangelikale Christen. Wir sagen, das geht doch gar nicht. John Stott, ein großer, führender evangelikaler Theologe aus England, hat mal gesagt, ja, das ist eine Ausnahme, das müssen wir so sehen, das ist Ausnahme, samarianische Ausnahme. Hat aber keinen überzeugt, was er da gelehrt hat. Mich auch nicht. Meine persönliche Erfahrung ist ähnlich. Ich bin aufgewachsen sozusagen in einem christlichen Kontext. Ich habe mich fast ständig bekehrt. Ich wartete auf den Tag, wenn ich mich taufen lassen konnte. 13 Jahre war ich. Es war ein wunderbarer Tag. Ich war der einzige Täufling, habe den ganzen Segen abgesahnt, den die Gemeinde erbitten konnte für mich. Es war auch gut, aber ich wusste immer, irgendwas fehlt da noch. Ich war damals Jugendlicher, ich ging nach England, ich konnte nicht gut Englisch, ich hatte nur Commercial English gelernt, also ich konnte nur Handelsenglisch und war da eingesetzt in einem Heim für schwer erziehbare Kinder, so als Mitarbeiter, sage ich aber. Und nach kurzer Zeit konnte ich alle englischen Schimpfwörter, aber es war mir eine Not, ich konnte nichts von Jesus erzählen. Wollte ich aber. Und ich dachte, ja, das muss doch. Die Leute müssen doch merken, dass du in mir lebst, ohne dass ich Worte habe. Es muss doch möglich sein, wenn ich Licht und Salz der Erde bin. Wie soll das gehen? Und da habe ich fast Tag und Nacht in der Bibel gelesen. Ich sage, Herr, gib mir einen Hinweis, wie das geht. Und dann musste ich mal raus aus dem Zimmer und der Wind wehte, in England sowieso immer weht er immer, und der wehte in mein Zimmer rein, weiß ich noch, und blätterte in meiner Bibel offenbar. Und blieb stehen bei Römer 5. Ich lese und sage, die Liebe Gottes ist ausgegossen, Römer 5, Vers 5, durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Da dachte ich, das ist es. Herr, dann mach das mal. Dann habe ich mich hingekniet auf einen ziemlich harten Marmorfußboden oder Steinfußboden war das, glaube ich. Weiß ich noch wie heute, meine Knie taten weh. Aber ich habe ein schlichtes Gebet gesprochen. Heiliger Geist, gieß die Liebe Gottes bitte in mein Herz. Sodass diese Jungs hier davon etwas spüren und die Mitarbeiter. Ich habe nichts gemerkt. Kein heiliger Schauer lief über meinen Rücken. Ich fing nicht plötzlich an zu jubeln, denn ich musste zum Dienst. Ich war sowieso schon zu spät. Also zum Dienst runter in die Küche gegangen. Ich musste immer diese großen Dinger da schruppen. Und da war Miss Marple, so haben wir die immer genannt. Die sah auch so aus, so eine ältere Lady in der Küche. Und ich komme rein in die Küche und sie guckt mich an und sagt, Heiner, something is different with you. What is it? Heiner, mit dir ist irgendwas anders. Was ist das? Ich dachte, wow, das läuft aber gut, Herr. Dachte ich, ja. Und gut, dann haben sich weitere Dinge eingestellt, große Freude. Und ich merkte, das ist wirklich, da hat sich wirklich was verändert in meinem Leben. Und auch Geistesgaben öffneten sich immer mehr und so weiter. Und ich kam dann zurück und ging zu meiner Seelsorgerin, das war meine Oma. Die sitzt immer im Sessel, dachte ich. Und Seelsorger müssen immer einen Sessel haben, zuhören, sage ich mal, so große Ohren. Ja? Also das war eine liebe Frau. Und ich sage, Oma, weißt du, du musst Folgendes machen. Wenn du den Heiligen Geist haben willst, dann musst du dich hinknien auf einen Steinfußboden, sodass es ein bisschen wehtut. Und dann hältst du die Hände so auf und dann passiert's. Und dann macht die Oma auch so. So machen Omas oft so. Wenn die so machen, ist wichtig. Also, dann sagt sie, du wolltest mir gerade erzählen, dass ich den Heiligen Geist nicht habe. Ich sage, ja, eigentlich ja. Aber da merke ich schon, ist eigentlich dumm gelaufen. Die ist so fromm. Die hat so viel mit Jesus erlebt. Ich sage, vielleicht noch einen Nachschlag, Oma. Vielleicht brauchst du noch was hinterher. Nein, sagt sie, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Ich sage, woher weißt du das, Oma? Schlägt sie die Bibel auf, Römer 8. Der Geist Gottes gibt unserem Geist ein Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, das wirst du mir nicht ausreden. Aber ich freue mich, dass du die Erfahrung gemacht hast. Lange Rede, kurzer Sinn, wie immer du und wann immer du den Heiligen Geist empfängst, mach deine Erfahrung nicht zum Dogma für andere. Es kann auch sein, dass Leute erst den Heiligen Geist empfangen. Apostelgeschichte 10, Petrus predigt und der Geist Gottes kommt über die Versammlung und die fangen an, in Sprachen zu singen oder zu beten. Und er sagt, jetzt müssen die aber getauft werden. Also die brauchen jetzt noch die Taufe. Also hinterher, er befahl, dass sie getauft wurden. Das konnten die Apostel noch machen. Ja. Ab ins Wasser. Dass sie sozusagen das auch am ganzen Leib spüren, ich gehöre zu Christus. Nun, all diese Dinge erzähle ich, diese Heilsordnung, weil das wichtig ist. Und ihr hört aus dem, was ich lehre. Ich meine, dass wir hier an der Stelle uns weiten sollten. Gott hat mehr Kinder, als wir Mitglieder haben. Er hat mehr Menschen, die er liebt, die zu seiner Gemeinde gehören, als die zu unserer Gemeinde gehören. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich würde jetzt gerne beten, dass der Geist Gottes uns berührt. Weil wir ja auch ein bisschen Praxis dabei haben wollen. Dann kannst du sagen, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt durch die Reihen? Kommst du mit? Geist Gottes, komm, spürst du schon? Nein. Fällst du um? Nein. Was weiß ich. All solche Sachen, nein, das mache ich nicht. Sondern mach dich locker. Ja? Setz dich mal einfach, leg mal deine Sachen aus der Hand, die du in der Hand hast. Setz dich ordentlich auf deinen Stuhl, sodass du merkst, er trägt dich. Am besten beide Beine auf dem hinstellen, nicht überschlagen, bisschen entspannen, bisschen lockern, locker, mach dich locker, so. Wenn es dir hilft, lass die Augen auf, wenn es dir hilft, kannst du sie zumachen. Und ich lade uns jetzt einfach ein, eine Zeit ganz still zu sein, draußen piept es vielleicht oder irgendwo sind Geräusche, ist egal. Und stell dir nur vor, dass Jesus dich anschaut. Du musst ihm nichts sagen, gar nichts. Jesus schaut dich an. Wir nehmen uns dazu ein paar Minuten Zeit. Herr, wir wollen fromm sein und uns öffnen. Und doch tust du das Entscheidende in unserem Leben. So wollen wir dich bewusst neu einladen in unser Leben. Komm durch die Kraft deines Heiligen Geistes in uns wohnen. Komm, Heiliger Geist, und wohne du in uns. Komm, du wunderbarer Gott. Erfüll unser ganzes Leben neu. Wir bitten dich darum. Amen. Solche Zeiten des Stillwerdens sind für mich sehr kostbar. Ich denke, für jeden. Manchmal schlafe ich auch ein, wenn es sehr still ist. Ja, wenn ich noch müde bin, ist auch kein Problem. Wenn wir schlafen, hat der Herr mit uns leichtes Spiel. Ja, quatschen wir nicht immer dazwischen. Ja. Aber es ist gut, dass wenn sie, es ist eigentlich diese Entspannung. Ja. Dieses im Neuen Testament, im Epheserbrief heißt, dass wir im Herzen singen und spielen. Ich habe damals meine Doktorarbeit über Kinder geschrieben. Ich wollte wissen, was ein Kind ist, in biblischer Sicht. Ja, habe aber keine gute Lösung rausgefunden, finde ich jedenfalls. Wurde aber anerkannt trotzdem. Aber ein Kind ist zum Beispiel typisch, ein Kind ist ein spielendes Wesen, Homo ludens. Ja. Ein Kind kann spielen. Wir haben da oben ein paar herrliche Kinder, das sind ja die besten Nummern. Ja. Und Kinder legen sich nicht fest. Die haben keine Dogmen im klassischen Sinn. Also unser kleinster Sohn, also kleinster Enkelsohn, Henry heißt er, als er dann ging er in mein Arbeitszimmer, zog das dicke Buch raus, irgendeines von den dicken Büchern, nahm das mal. Ich sage, Henry, das ist kein Bagger, das ist Opas Buch. Das ist mein Buch. Bagger, 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 hat er überhaupt nicht drüber gestört. Ja. Und dann zum Schluss sagt er, Opa, Buch. Ich soll das Buch zurückpacken. Der hat dem Buch einfach mal eine andere Bestimmung gegeben. Das ist Spielen. Das Wesen vom Spiel ist, dass du dich nicht festzurrst in deiner Seele. Wenn wir zum Beispiel Epheser 5 nochmal aufschlagen, schauen wir mal. Epheser Kapitel 5. Ich lese da auszugsweise raus, Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich für uns gegeben und als Darbietung uns Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Dieses Stichwort Nachahmer Gottes ist fast anmaßend. Da steht ein Theomime. Wir kennen Pantomime, ja, aber ein Theomime zu sein, Gott nachahmen. Ja. Oder die orthodoxe Kirche lehrt, ein Mensch, der, wo Christus drin wohnt, der wird göttlich. Das ist eine ganze Lehre in der orthodoxen Kirche. Das, was wir Heiligung nennen, ist ein großer Bereich in der orthodoxen Kirche. Vergöttlichung des Menschen. Ja. Ohne dass der Mensch angebetet wird. Aber das hat Gott zum Ziel, dass wir ihm ähnlich werden. dass wenn man, dass du jesuanisch wirst, dass man Christus riecht, den Wohlgeruch Gottes spürt, wenn man in deiner Nähe ist. Dass du eine Ausstrahlung hast, was wir gestern gelesen haben. Ja, früher hat man die Heiligenscheine da gemalt, ja, um das deutlich zu machen, was das bedeutet. Nun, und wir sollen darin wandeln, auch dieses Wort, ich liebe diese Sprachwurzeln zu untersuchen. Das deutsche Wort wandeln kommt auch aus der Weidenflechterei, wo man also diese Weidendinger gebogen hat, wenn man Körbe gemacht hat. Die mussten so krumm gebogen werden. Die mussten alle gewendet werden nach einem Muster. Dieses Wenden, immer wieder wenden, ein ständiges Wenden, das ist gemeint, sich hinwenden zu Christus. Mit allen, in allen Bereichen des Lebens. Und wir sollen uns abwenden von dem, was nicht zu Jesus passt. Das folgt dann, wendet euch ab von aller Unzucht, von aller Lüge, von allem Betrug. Also die ganze Sprache, alles, was bei euch noch versifft und verseucht ist, sage ich mal, von Sünde geprägt. Lasst das sein. Das ist nicht dienlich, sondern dann heißt es, wendet euch Gott zu. Und jetzt lese ich mal weiter zum Schluss. Lesen Epheser Kapitel 5, nicht ganz zum Schluss, sondern ab Vers 18 lese ich mal. Oder ab Vers 17. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Das Berauschen ist ein Moment, was Menschen tun, wenn sie die Komplexität, die Sorgen und die ganze Last, den Anspruch, auch den religiösen Anspruch, nicht aushalten können. Dann berauscht man sich. Früher, hat man in meiner Jugendzeit, also dann kifft man sich zu. Ja. Da waren die ganzen Kiffer dabei, ja, die dann ständig Gras rauchten da oder so. Die kifften sich zu oder was weiß ich, wie man sich zudröhnt, ablenkt. Heute ist das Fernsehgucken so ein Ablenkungsmanöver. Ja. Wenn du sagst, ich bin einfach fertig, ich muss mich entspannen, schaltest du irgendeine blöde Sendung ein, sagst, kommt doch nur Schrott und guckst den ganzen Abend Schrott. Ja. Bis du so müde bist, bis du ins Bett fällst. Was ist denn daran geistlich? Also das ist ja, es ist ja sowas Ähnliches wie zudröhnen. Und deshalb, wie entspannen wir uns im Herrn? Berauscht euch nicht mit Wein, ja? Sondern, das geht hier weiter, redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Kommen wir wieder zu diesem, was ich gestern sagte, Perichorese, dies einander unterordnen. Einer achtet den anderen höher als sich selbst, Philipper 2. Also, dieser Vers 19 hat es in sich, redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn alle Zeit. Werdet voll Geist. Vers 18, hier ist grammatikalisch, das geht aus dieser Übersetzung hier nicht vor, eine Verlaufsform, das heißt, lasst euch immerwährend erfüllen mit dem Heiligen Geist. So müsste man es genauer übersetzen. Ja. Es ist also nicht nur ein einmaliger Vorgang, dass man den Geist Gottes empfängt, sondern dass man immer dranbleibt. Was ich gestern sagte, wir können nicht auf Vorrat atmen. Man kann sich sagen, ich atme für den Rest meines Lebens mal ein. Wir müssen immer dranbleiben, uns erfüllen und öffnen. Und das geht zum Beispiel auch durch Singen. Ja. Gut, ich würde mit euch jetzt gerne eine Übung machen. Und dann werde ich nachher noch dieses, was hier drauf steht, erklären. Aber das ist, die Übung ist immer ein bisschen lockerer. Dieses geistliche Singen, was ist gemeint? Hier gibt es drei Formen, wenn ihr nochmal reinguckt in den Bibeltext, drei Sorten von Gesängen. Psalmoi, Psalmen. Also, erbaut euch, öffnet euch, singt Psalmen. Ja? Die Psalmen waren damals schon bekannt, sind die Psalmen, die wir heute auch kennen. Die waren vertont, es gab Unterschiede, ich habe darüber meine Arbeit geschrieben, das sind bestimmte Singtechniken, die sie entwickelt hatten, müssen wir nicht lernen. Also die haben jedenfalls damals schon gesungen, ja, in der Gemeinde, wunderbar. Und dann haben sie Hymnen, das ist die zweite Sorte, Hymnen. Was steht hier? Lobgesänge, ja? Lobgesänge, Hymnoi steht da im Griechischen. Also das sind Gesänge mit Texten, die alle den gleichen Text haben. Man hat dazu Melodien gehabt. Das ist das, was wir normalerweise kennen. Das ist eine Hymne. Eine Hymne ist nicht immer dieses Feierliche, wo du sagst, jetzt kriege ich eine Gänsehaut, alle brüllen das raus und so weiter. Aber es ist ein bekanntes Lied, was man gemeinsam anstimmt. Und dann gibt es eine dritte Sorte, das sind Odei, Pneumatikai heißt das im Griechischen, Oden, Weisen, vom Heiligen Geist gewirkt. Odei, also Oden, die Ode, ne? Oden, Pneumatikai, vom Geist gewirkt. Das sind wahrscheinlich ursprüngliche, es gibt auch dazu Studien, was das, wie das gelaufen ist in der Urchristenheit, wo man also spontan miteinander hineingekommen ist in einen Spontangesang. Man muss das ja, wie hört sich das an? Nun, ich möchte mit euch gerne eine solche Übung machen zu Odei Pneumatikai. Dann kannst du sagen, jetzt wird es mir unheimlich, ich muss auf Toilette. Oder du kannst mitmachen, du kannst auch einfach zuhören. Niemand ist gezwungen, du kannst einfach mal versuchen, mach dich mal locker. Ja? Ich will auch sagen, wie ich das anleiten möchte. Ich habe das auf vielen, vielen Kongressen mit über 1000 Menschen schon gemacht. Und weil wir da ein bisschen Anführung, Anleitung brauchen. Mir ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir bei all dem voll wach sind. Wenn du musst nicht dich mystisch versenken, so nach dem Motto, jetzt bin ich nicht mehr da, so ich weiß, ich nehme nichts mehr wahr, sondern sei ganz wach, klopf dich wach, also die Jesus oder was, die würden sich jetzt wachklopfen erstmal, ja, ich bin mal richtig wieder da, ja, so. Ich erkläre das und dann machen wir das gleich. Das ist die erste Phase, dass wir das bewusst machen. Dann bitte ich, dass der Geist Gottes da ist und dass er uns hilft, dass wir wirklich in eine gemeinsame Anbetung kommen. Wir konzentrieren uns dabei alle, so wie eben auch, auf Jesus. Jesus ist unser Thema, nicht wir. Und wir wollen ihn ehren. Und wir fangen dann an, indem wir zunächst erstmal einfach summen. Der Klang muss rauskommen. Meine Frau ist Musikpädagogin, die könnte euch das jetzt besser erklären. Aber wer nicht mehr klingt, ist schlimm. Ja? Da stimmt alles nicht mehr richtig. Der Klang eines Menschen ist schon was Wichtiges. Ja? So, also, dass man die Stimme ist ein großes Organ, was Gott uns gibt. Jakobus sagt, wer das lenkt, der ist ein vollkommener Mensch. Ja? Also da ist viel drin. So. Wir summen erstmal miteinander. Wir haben also Töne mit geschlossenem Mund. So, ja. Ich gebe diesen Ton vor dann. Dann gehen wir in einen Summ. Und du musst dir das vorstellen, kannst dir vorstellen, du nimmst deine Seele so wie ein Betttuch raus. Ja. Und lässt es so flattern in der Gegenwart Gottes. Da muss mal ein bisschen Luft rein in den ganzen Laden. So. Mach dich locker. Ja. Ja. Also mach dich frei, werde frei, sing und spiel dem Herrn. Wirklich, du kannst dich dabei auch bewegen. So, das machen die Juden, wenn sie beten. Ja, in der Hüfte ist auch nicht verkehrt. Ja. So, und dann gehen wir in Lauten und singen einfach einen Ton auf A. Und ich gebe euch eine Harmoniefolge vor. Und ihr könnt euch einfach den Ton aussuchen, der euch passt. So, und jeder sucht das, was ihm gerade passt und singt A, I, A, oder weißt du, singst das da rein. So. Und dabei immer Vorstellung behalten, ich mache mich vor dem Herrn, ich will den Herrn loben. Auf Seele, Seele mach dich auf, lob den Herrn. Ja. Wir müssen Gott nicht immer mit Vernünfteleien loben. Unser Herz muss sich öffnen. Das ist der Punkt. Die ganze Seele. So, und dann lade ich uns ein, freie Gedanken zu singen, die Gott uns gibt. Du sagst, ich hab dich lieb, mein Heiland. Jesus, ich lobe dich. Auf meine Seele, preis den Herrn. Du kannst auf Bayerisch singen, auf Französisch oder Spanisch oder was, ich weiß nicht, wie viele Sprachen du gerade kennst. Oder man kann auf Plattdeutsch singen oder man kann eben auch in der Sprache der Gebetssprache singen. Also wenn Leute die Geistesgabe haben, der Gebetssprache, kann man das auch machen. Ja. Wir alle konzentrieren uns dabei auf Jesus, unseren Herrn. Und beten ihn an in dieser Zeit. Und lassen das klingen. Und ich werde das ein bisschen moderieren, dass wir da wirklich aus uns rauskommen, dass wir frei werden. Und dann machen wir das wieder leise. Und zum Schluss singen wir noch eine schöne Hymne, die ich dann anstimme, die wir alle kennen. So ist die Übung, okay? Also, dann mal los. Dazu steht man am besten auf. Mach dich erstmal wirklich körperlich ein bisschen frei. Schüttel mal so ein bisschen die Hände aus. Und man kann auch mal, wenn man das kann, das ist auch sehr hilfreich, so machen. Das soll unheimlich viel Blut in den Körper pumpen, hat mir irgendwann jemand gesagt. Und das stimmt. Also hochpumpen. Und dies ist auch eine gute Übung. Also das kann man sowieso auch immer machen, wenn man in der Sitzung ist und gerade einschläft. Das ist sehr gut. So. Werden wir einfach mal still. Herr, wir wollen dich einladen. Wir lesen in deinem Wort, wir sollen uns nicht zudröhnen, sondern wir sollen uns aufmachen, aufschließen, singen und spielen im Herzen. Auch durch solche Lieder. Wir sind das nicht gewohnt, so frei und locker zu singen. Deshalb laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du uns dabei hilfst. Und dass wir in dieser Zeit wirklich etwas merken von deiner Kraft und Schönheit, der du uns Jesus offenbarst. Nun bitte ich uns einfach einen Ton zu summen. Ich gebe meine Harmoniefolge vor. Such dir einfach den Ton aus. Such dir einen Ton aus davon. Du kannst auch mehrere Töne nehmen. Mach ruhig eine Melodie raus, wenn du magst. Ruhig zwischendrin viel Luft holen, noch ruhig mal weiter. Versuch mal dir vorzustellen, ruhig mal lauter summen. Man kann auch laut summen. Jetzt öffne den Mund mal auf A. Mach ruhig eine Melodie daraus, wenn du kannst. Magst, kannst du dir Hände heben und einfach sagen, ich erhebe dich, Herr. Weiter, lass mal alles raus. Ihr seid sehr zaghaft hier. Oh. Jetzt sing mal freie Sätze, die dir kommen oder laut oder was du immer zusingen willst. Das ist schwierig, aber fang's einfach mal an. Auf Jesus, konzentriere dich auf Jesus. Ah, Jesus, ich liebe dich. Ich preise deinen Namen. Halleluja, du bist der Herr, du bist der Größte und der Höchste, Jesus, du allein, Halleluja. Ich will dich lieben und ehren und preisen. Alleluia, scegliamo sire rendia cuchi sire tindule. Alleluia. Ja. Dann werden wir wieder etwas leiser und summen. Sind wir ganz still? Und Herr, jetzt wollen wir dich ehren durch eine Hymne. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Werke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du. Amen. Amen. Für manche ist das vielleicht befremdlich und sagen, was machen wir hier eigentlich? Wir summen rum vor dem Herrn und so weiter, können wir doch was Vernünftiges machen. Entscheidend ist nicht, was wir für den Herrn tun, sondern was wir in dem Herrn sind. Nochmal, entscheidend ist nicht, was wir für den Herrn tun, sondern was wir in dem Herrn sind. Es geht um die Verwandlung unseres ganzen Lebens, unseres Seins, dass wir diese innere Mitte bekommen. Und für mich ist das zum Beispiel ein großer Schatz, dieses freie Singen. Ich habe so viele lange Autofahrten und Fahrten und manchmal singe ich nachts. Heute Nacht bin ich wach geworden und denke, was singe ich denn hier gerade? Ach so, ich singe irgendeinen Lobgesang oder was. War schön, ja. Schönen Dank für alle, die für mich gebetet haben. Ich hatte eine gute Nacht, ja. Bin nicht von Schmerzen frei geworden, sondern vom Lobgesang. Also das ist etwas sehr Schönes, wenn es singt und klingt in einem. Es gibt diese Freiheit und Frische. Du kannst das ausprobieren. Manchen ist das peinlich, das in einer Gruppe zu tun und so weiter. Ich mache das konsequent bei allen möglichen. Ich habe das mit lutherischen Pfarrern gemacht. Ich habe das mit Priestern gemacht. Ich habe das mit großen Studentenschaften zusammen gemacht, weil ich merke, es ist einfach eine Hilfe, die der Paulus uns hier aufzeigt. Sing und spiel in deinem Herzen, dass du nicht ausbrennst. Ja, werd brennend im Geist, heißt es im Römer 12. Darum geht es. Es geht darum, dass diese durch die Schechina die neue Schöpfung, der Christus in uns Gestalt gewinnt. Was, wie das Neue Testament die neue Schöpfung spricht, ich lese das jetzt einfach mal ein bisschen vor. Die Tatsache, dass Christus in mir lebt, wird in den neutestamentlichen Texten mehrfach aufgenommen. Dieses Thema Christus in mir hat Detmar Scheunemann aufbauender Dienst des Heiligen Geistes genannt. Der aufbauende Dienst des Heiligen Geistes, Christus in mir. Jesus spricht davon etwa Johannes 15, die Rede vom Weinstock, und er verbindet damit die Bevollmächtigung seiner Jünger. Paulus betont, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus beschreibt dieses neue Leben als etwas grundlegend Neues, dass das ganze Leben verändert, als eine neue Schöpfung. Auch im Alten Testament wird die Absicht Gottes, den Menschen im Personenkern zu erneuern, bereits deutlich in der Verheißung des neuen Herzens. Wo landet nun der Heilige Geist, wenn wir ihn empfangen? Im Herzen, sagen wir, kommt im Herzen an. Oder manche sagen, der soll im Denken ankommen. Ja? Ich will uns noch mal eine kleine Grafik geben, das ist eine Hilfe, mehr ist es nicht. Es gibt unterschiedliche Entwürfe zur Anthropologie, zur Lehre des Menschen. Was sagt die Bibel über den Menschen? Und da gibt es einmal einen großen Thema, das geht von einer Zweischichtigkeit des Menschseins aus, der innere Mensch und der äußere Mensch. Und es gibt auch die Dreierdimension, die mehr aus dem hellenistischen Denken kommen. Beide Formen werden im Neuen Testament angedacht. Aber da geht man davon aus, dass wir einen Kern haben als Menschen. Den nennt das Alte Testament Herz. Im Neuen Testament ist es der Geist des Menschen. Also heißt aber auch Pneuma, heißt auch Geist. So, dann gibt es zu diesem inneren Kern einen weiteren inneren Bereich, den wir Psyche nennen oder auch Seele. Dazu gehört das Gefühl zum Beispiel. Wie sind wir gefühlsmäßig drauf? Oder dazu gehört unser Wille, unsere Sehnsüchte, unsere Prägungen, die wir haben. Das ist alles in unserem inneren Menschsein. Wer bin ich eigentlich? Ja. Da ist vieles von dem, was wir von der Identität zuordnen. Dann gibt es natürlich einen weiteren Bereich, die auch zu uns gehören, das ist der Leib. Der Körper. Den haben wir immer dabei, vergessen wir nichts, das ist ganz gut, das ist angewachsen. Alles das haben wir bei uns dabei, aber wir haben zu uns gehört auch, zu unserer Identität, gehören auch die Beziehungen. Das ist sozusagen noch ein vierter Kreis, der unsere Identität ausmacht, Beziehungen. Wir definieren uns durch das Gegenüber. Ja. Wir stehen in Beziehung zu Menschen, zu uns selbst. Wer keine Beziehung zu sich selbst hat, wird Schwierigkeiten haben, Beziehung mit anderen zu pflegen. Ja, ich war jetzt 10 Tage in einer Auszeit ganz alleine mit mir. Und da sagte mir vor kurzem, was, das würde ich nie aushalten. Ja, manchmal mache ich auch noch eine Schweigezeit daraus. Ja, dann wird es noch einsamer. Dann bin ich gnadenlos mit mir konfrontiert. Ja. Und man kann das nur machen, wenn man zu sich selbst findet. Aber die Begegnung mit Gott ist immer auch eine Selbstfindungsphase. Du wirst mit dir konfrontiert und mit Gott konfrontiert. Das ist etwas Wunderbares. Augustinus hat das besonders herausgearbeitet. So, wo landet nun der Heilige Geist? Offene Frage. Wo kommt der rein? Eigentlich müsste er überall sein, oder? Andere Antworten? Bitte? Also, dass der sozusagen von innen nach außen geht, ja? Dass er hier ankommt und dann sozusagen sich rausbreitet, ja? Ich neige auch zu dieser Interpretation, dass im Kern unser Herz die Gewissheit bekommt, ja, hier landet der Heilige Geist, ist nicht zu verwechseln mit dem Verstand. Der Geist des Menschen in diesem Sinne ist nicht der Verstand des Menschen. Der Verstand gehört zu diesem Bereich. Ja, das ist wichtig, dass wir das differenzieren, denn es gibt völlig verseuchtes Denken. Ja, also das Denken ist ja nicht automatisch heilig. Ja. Und der Leib und so weiter, das ist also durchdringt. Immer mehr. Alles wird jesuanisiert sozusagen. Voll des Heiligen Geistes. Und darüber hinaus. Alles soll durchdrungen werden. Ja. Das nennen wir Heiligung. Unser Leben wird ähnlicher wie Gott. Das ist nur ein Konstrukt. Die Bibel gibt offen gestanden hier gar nicht so eine feste Vorgabe vor. Aber es ist eine Hilfe, dass wir uns verstehen, wie funktioniert das. Aber manche meinen, der Geist Gottes beschränkt sich nur auf den inneren Bereich. Das ist nicht der Fall. Sondern dein Psyche, dein Verstand, dein Denken soll geheiligt werden. Das Denken ist nicht automatisch geheiligt, der Verstand. Der braucht genauso die Durchdringung durch den Heiligen Geist. Sonst kannst du so viel denken, wie du willst. Du kommst nicht zu dir. Oder die Gefühlswelt. Ignatius von Loyola etwa, wenn er über Geistunterscheidung lehrt, sagte, wir müssen viel mehr lernen, dass wir unsere Gefühle dem Herrn geben. Dass wir unsere, nicht, ja, jeder von uns hat Gefühle. Wenn du keine Gefühle mehr hast, dann ist schon schwierig, ja. Also es gehört zum Menschsein dazu, dass wir weinen können, dass wir lachen, dass wir wütend sind, dass, was weiß ich, wie wir sind. Ja? Ich brauche nicht ganzen Gefühle aufzählen. Aber dass der Herr da reinkommt, wenn du schon wütend bist, dann bitte im Herrn. Ja? Und wenn du schon dich freust, dann freu dich im Herrn. Ja? Und wenn du traurig bist, dann sei traurig im Herrn. Ja? Dann weine mit dem Herrn. Im Leib, dass du dir bewusst wirst, ja, dieser Körper, den hat Gott mir anvertraut, ob du ihn magst oder nicht. Viele fühlen sich hässlich, zu dick, zu dünn, zu schmal, zu hoch, was weiß ich. Wenn ich meine Enkeltöchter befrage, die haben immer gesagt, wie findest du dich denn? Oh, ich habe ein Mickey-Maus-Gesicht. Ja, und ich sehe aus wie eine Bratwurst und was weiß ich. Also, denke ich, wie soll das werden, wenn das jetzt schon sind, in der Vorpubertät? Danach wird es ja noch schlimmer, ja. Also anstatt zu sagen, du hast mich wunderbar gemacht. Also da gehört schon was dazu, was David da schreibt, Psalm 139. Du hast mich prima gemacht, ich bin ein super Modell. Ja. Ist jeder Mensch einzigartig. Ja, und sich anzunehmen und dann zu wissen, mein Körper ist ein Tempel, eine Wohnung der Shechinah. Gott wohnt in dir. Er liebt dich. Das heißt nicht, dass alles super ist an dir. Aber er liebt dich. Und er möchte durch das alles rauskommen, was ich gestern sagte, selbst durch die Krankheiten, durch die Verformungen, die das Leben mit sich bringt, kann Gottes Kraft und Liebe scheinen. Kann das herausfließen. Wo ich sagte, aus dem sterbenden alten Mann, wo da das Leben fast mich angesprungen hat. Das ist also möglich.